Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Da wir noch viele Fragen offen hatten, freue ich mich noch einmal über meinen Gast Peter Ring. Er ist Ernährungsberater für Hunde. Peter, bitte sag ein Hallo zu unseren Hörern und stell dich noch mal kurz vor.
Ja, hallo, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe Hunde. Genau, das ist ganz wichtig. Ich bin Ernährungsberater, arbeite hier in Wiesbaden, bin jetzt zum vierten Mal da, freue mich sehr. Sind einfach so viele Fragen noch da und wir wollen heute auch noch ein paar Zuschauerfragen, auf die wir angesprochen worden sind, beantworten. Und ja, ich freue mich jetzt einfach drauf, dass es losgeht. Und
fangen wir an.
Ja.
Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Es lohnt sich bei Peter, weil er hat ganz viel Wissen hineingepackt. Wir haben ja heute die vierte Sendung, gell, mit dir?
Ja.
Vierte Sendung, genau. Also ist da schon allerhand Wissen auf unserer Audiothek des Hundewissens, die alle vier Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen und es gibt hier viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen. Bitte, lieber Hajo.
Bedanke schön, liebe Inge. Liebe Ingeborg.
Inge, bitte.
Das Borgen lassen wir mal weg. Inge. Peter, geht's dir gut?
Ja.
Noch, ja? Okay. Also beim letzten Mal hatten wir hier Schwierigkeiten. Also ich hatte Schwierigkeiten. Ich habe ja immer Schwierigkeiten. Aber ich hatte besondere Schwierigkeiten mit einer CD beim letzten Mal. Aber ich konnte sie reparieren, damit der Albert Hammond jetzt mit Free Electric Band anfangen kann. Da gibt's ein einfaches Hausmittel. Also wenn Sie mal eine CD haben, die so ein bisschen, kruspelt oder sowas macht. Alkoholfreies Weißenbier, ne? Alkoholfrei ist ganz wichtig. Die legen das über Nacht in eine Schüssel mit alkoholfreies Weißenbier in die CD rein. Ja, es geht normalerweise gut. Sie war auch dann hinterher nächsten Morgen wieder in Ordnung. Einziger Nachteil über bayerisch Blasmusik drauf.
Wir haben heute das Thema, wie lese ich ein Blutbild, das ich von meinem Tierarzt bekommen habe. Wir sehen ja da ganz viele Abkürzungen drauf. Ich habe jetzt Shadows Blutbild mitgebracht. Er liegt auch hier im Studio. Er ist 13,5 Jahre alt. Wir nehmen sein Blutbild und gehen einmal die Werte durch. Fang doch einfach mal an. Hier ist Shadows Blutbild und da geht es los mit der Schilddrüse.
Ja, vielleicht sollten wir noch sagen, also es gibt verschiedene Labore, die auch diese Blutbilder verschieden auflisten. Also grob ist einfach immer erstmal gesagt, dass ein Blutbild in Gruppen aufgeteilt ist. Mhm. Man hat einmal das rote Blutbild, da sind die Zellen und Organismen benannt, die eben wie zum Beispiel die roten Blutkörperchen beinhaltet, drin aufgezählt. Dann haben wir ein weißes Blutbild, dann Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, dann gibt's ein Differentialblutbild, da kommen wir später drauf. Dann ist das auch noch in Gruppen unterteilt, in Leberprofil, in den Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenprofil und in ein Nierenprofil. Also das ist eigentlich manchmal von Labor zu Labor unterschiedlich. Das fängt jetzt hier mit dem mit der Schilddrüse an. Da wurde das Thyroxin getestet, und zwar T4. Das ist so der Klassiker. Den Wert nimmt man als allererstes, um zu sehen, wie funktioniert denn die Schilddrüse? Wie ist jetzt der Wert? Liegt der im Referenzbereich? Ist er ein bisschen drüber oder drunter? Damit geht man zuerst auf den Befund Schilddrüsen über oder unter Funktion. Manchmal langt dieser Wert nicht aus. Es gibt noch weitere Parameter, die in dieses Schilddrüsenprofil gehören. den, da muss man aber einfach gucken, wie jetzt zuerst der T4 aussieht, ob man noch weiter misst. Ist der aus dem Ruder gelaufen, also nicht mehr im Referenzbereich, dann sollte man noch andere Werte, T4, T3, FT3 und so weiter nachtesten.
Also Referenzbereich nennst du diese zweite Spalte hier vorne, sind also die Werte von Shadow.
Genau.
Und dann ist der Referenzbereich 1,0 bis 4,0, das ist dieser Wert. So sollte es sein, in dieser Marge sollte es sich bewegen. Shadow hat jetzt minus 0,7, 1,4 bis 4,0 wäre normal, also hat er eine leichte Unterfunktion.
Ist ein bisschen...
Also Shadow kriegt dagegen, kriegt er Tabletten.
Ja.
Und wir haben es jetzt etwas erhöht, weil das eigentlich immer sein negativster Wert war, sagen wir mal.
Ja, also das Schilddrüse ist auch ein Wert, den man nicht nur im Alter kontrollieren sollte, auch bei anderen Auffälligkeiten. Ins Schilddrüsenprofil gehören ganz viele Symptome, beispielsweise Appetitlosigkeit, aufgedreht, man kennt das ja bei Menschen, auch, dass manche Schilddrüsenpatienten sehr aufgeregt sind, sehr gestresst wirken. Gut, bei Hunden sieht man jetzt Schwitzen nicht, aber andere Auffälligkeiten, da sollte man immer dran denken, die Schilddrüse mit nachzuschauen. Diese Werte, die verschlechtern sich auch sehr oft nicht rapide, sondern das ist so ein schleichender Prozess. Und wenn man ein Check-up macht, auch beim jüngeren Hund, es kommen auch Tiere mit Schilddrüsenfunktionsstörungen auf die Welt oder die gibt es auch bei Welpen. Wenn man vom Verhalten da Auffälligkeiten feststellt, den Wert mit überprüfen lassen. Ich sag jetzt mal, bei heranwachsenden Lausbuben ist es so, dass sich das in der Phase vor der Geschlechtsreife mal ein bisschen verschieben kann oder man sollte auch nicht direkt nach Stress, nach vielen Spaziergängen oder nach Aufregung messen. Man sollte das ruhig und in Ruhe machen. Das wird auch empfohlen, dass es nicht nüchtern ermittelt wird, der Wert. Aber den sollten wir eigentlich immer mal wieder ins Boot holen.
Was ist immer mal wieder? Was würdest du raten? Einmal im Jahr oder bei älteren Hunden? Zweimal im Jahr oder was rätst du da?
Ja, also bei älteren Hunden würde ich sagen, gut beobachten, wie sich was entwickelt, ob sich irgendwelche Sachen einschleichen, wo man sagt, naja, komm, das ist altersbedingt. Das kann natürlich richtig sein, muss aber nicht, weil man kann dann auch eben durch eine gezielte Therapie dem Tier viel Stress nehmen.
Also ich habe jetzt bei Shadow nichts gemerkt. Bis eben diese Werte hier kamen durch unser Blutbild, habe ich es erst gemerkt. Also ich habe es weder am Fell gemerkt, noch an der Lustigkeit, noch am Fressverhalten. Nur die Werte sind eigentlich, solange ich denken kann, immer bei allen Messungen etwas niedrig. Aber ohne, dass das jetzt eine
Auswirkung hat. Jetzt ist das ein Hund, der sehr aktiv ist, der überall gefordert ist, der Kopf arbeitet, der eine gute Betreuung hat, wo einfach alles
er meint mich.
wo einfach alles stimmt. Da kommen natürlich so Symptome nicht immer gleich zum Vorschein, wie wenn jetzt noch mehrere Mangelerscheinungen vorliegen oder wenn noch andere Werte ein bisschen aus dem Ruder schlagen. Man muss, man darf jetzt nicht einen Wert so als Standard nehmen, sondern man muss eine Gesamtkonstellation sehen. Und das hat man auch bei Menschen, die, ich sag mal, sich gut ernähren, die ein bisschen ausgewogen leben, die Freude haben, die lassen sich von einem Ausreißer nicht runterziehen. Ja, das spielt sich ja auch im Kopf sehr viel ab und ich denke, das ist bei den Hunden genauso.
Das ist gut und wenn du jetzt, wenn dich jetzt jemand fragen würde, was soll alles im Blutbild drin sein, hast du mir ja was ganz, zwei ganz wichtige Werte, um das gleich am Anfang, aber da kommen wir noch auf die Werte selbst. Was muss beim Blutbild alles dabei sein?
Also, ich habe immer so ein Problem, wenn ich Blutbilder kriege zum Nachschauen, wo viele Sachen nicht stimmen. Häufig kriegt man ja ein Blutbild nur vorgelegt, wenn ein Tier einen Befund hat, beziehungsweise wenn der Besitzer ein Problem hat. Der macht zu viele Häufchen, zu dünn, der ist mir zu nervös, es ist irgendwas. Und wenn dann einige Parameter fehlen, die wichtig sind, ich empfehle, wenn ein großes Blutbild, das ist jetzt auch nicht so teuer, dass man da sich finanziell in die Ruin stürzt Und ich empfehle dann auch immer ganz bestimmte Werte mitzumachen,
dass man
zum Beispiel Folsäure zu messen, zum Beispiel Vitamin B12, Cobalamin zu messen, bei älteren Tieren auch noch Gallensäure messen. Das sind Parameter, die einem ganz einfach nachher vieles erleichtern bei der Auswertung. Und man muss nicht noch diese Werte nachfordern.
Also bei B12 und Folsäure kommen wir nachher noch drauf, was die für eine Bedeutung im Hundekörper haben. Und jetzt haben wir mal wieder Musik.
Ist das wahr, Inge?
Ja.
Wenn Sie Klopfgeräusche hören sollten, wenn dem Peter untersagt worden sind, auf den Tisch zu klopfen. Na, Inge, lass die Finger schön bei dir, gell?
Hat wieder die ganze Zeit
dreimal, hat wieder Bum-Bum gemacht, aber das macht doch nichts.
Dann also mach was mit Bum-Bum.
Ich mache jetzt was mit Bum-Bum gleich, genau. Aber vorher muss ich noch sagen, ich habe ja auch mein Blutbild jetzt auch hier liegen.
Ja. Und da gibt's die Handschellen wieder abgenommen?
Ja, es gibt da einen Wert IP6. Den kennst du, ne?
Ja.
IP6, alles klar. Und da ist bei mir ein Sternchen drin.
Okay.
Was heißt ein Sternchen?
Das ist ein wichtiger Wert.
Das heißt, wenn das Sternchen ist, alles okay oder was dann?
Ja.
Ja, meinst du? Das ist doch ein Potenzwert. IP6 ist doch ein Potenzwert.
Aha. Potenz mit Sternchen?
Hey. Ja, denkt mal drüber nach. Denkt erst mal drüber nach.
Hey. Bei Shadow liegen alle Werte im Normalbereich, nur bei der Leber nicht. Das erkläre ich mir so, dass ich mal gehört habe, dass ein bestimmtes Mittel, das mit G anfängt, aber 47% Alkohol hat. Er mochte es gerne. Es hat bestimmt auch seinem Herzen gut getan, nicht so unbedingt der Leber. Aber wie siehst du das mit dem Blutbild? Jetzt sind die Leberwerte bestimmt wieder im Normalbereich, seitdem er das Trinken aufgehört hat. Und was siehst du noch im Blutbild? Fangen wir beim Blut an. Das ist das rote Blutbild. Also Blut transportiert Sauerstoff.
Sauerstoff,
du bist dran.
Also die roten Blutkörperchen, Erythrozyten, die transportieren Sauerstoff, was natürlich für die Versorgung des Körpers, die Durchblutung der Organe, der Haut, alles sehr wichtig ist. Und der Wert ist eigentlich ganz besonders wichtig, dass man sieht, wie wird das ganze Tier versorgt. Hat man dort Abweichungen, muss man die sehr ernst nehmen, sieht aber noch nicht, weil der Wert verniedrigt ist. Meistens ist er verniedrigt, selten oder weniger oft ist er erhöht, was denn eben los ist. Da muss man.
Was macht der Hund? Also zum Beispiel, ich weiß, wenn er zu wenig Rote hat, also er hätte jetzt einen Schock, Blut geht unter das Herz, hat er ganz weiße Schleimhäute.
Genau.
Würde das dann in Zusammenhang
hängen? Also er ist unruhig, er ist apathisch, er kann, was die Konzentration betrifft, kann er sehr unaufmerksam sein. Er kann eine ganz schlechte Kondition haben, er kann Probleme haben mit der Koordinierung, also mit dem Laufen.
Ist das dann schon ein Spätfolge oder passiert das relativ schnell?
Sowas kann schnell passieren. In der Regel gehen dann aber, bevor das passiert, immer wieder andere Prozesse, Entzündungen, Erkrankungen, was auch immer, gehen voraus. Also der Wert, der geht nicht von alleine jetzt in den Keller, das muss man eigentlich mit den ganz vielen Parametern, auf die wir noch kommen, so ein bisschen in Verbindung sehen.
Könnte man das auch zu dem heutigen Zeitungsartikel im Tagblatt, könnte man das auch in Verbindung bringen mit Allergien, wenn da was im Blutbild nicht stimmen würde oder eher nicht?
Das kann wohl passieren, aber wenn sich beim Tier ein allergologischer Befund einstellt, eine Allergie entwickelt, dann muss nicht unbedingt das rote Blutbild verschoben sein oder der Wert Erythrozyten, rote Blutkörperchen, nach unten gehen, sich erniedrigen. Man hat auch häufig bei Erkrankungen, die schlimm sind, noch nicht mal eine Verschiebung. Also das sind Parameter.
Also es ist eine Wissenschaft für sich. Man muss dann wirklich jemanden zu Rate ziehen, der sich auskennt.
Also rotes Blutbild ist gut. Ich sage jetzt mal, man liest das, alles was da steht, Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, alles was so in dieses Blutbild reinfällt. Bilirubin gehört da noch, der rote Blutfarbstoff, was alles da reingehört. Wenn da alles im Referenzbereich ist, da dann muss das noch nicht heißen, dass das Tier gesund ist. Es muss aber auch nicht heißen, dass es krank ist. Also man kann das jetzt allein nicht bewerten. Das sind die Kunst ist es, anhand ganz vieler Parameter einen Weg zu finden. Es gibt natürlich sehr deutliche Parameter, die einem ganz klar sagen, halt, da stimmt was nicht. Aber auch ein Tier, was älter ist, was jetzt über sein Zenit hinaus ist, ich sag jetzt mal so wie unsere Tiere, unser Noah, der Neufundländer, ist 14, der hat Top-Werte, ist auch kerngesund, die Knochen funktionieren aber nicht mehr, er läuft nicht mehr richtig, man muss ihm helfen, das spiegelt sich natürlich nicht unbedingt im roten Blutbild wider.
Ja, also ist ja auch so, ich denke mal, dass Shadows, so wie du ihn jetzt gesehen hast, eher keine Schmerzen hat, sondern es ist ein altersbedingter Muskelabbau, der ja da auch dazu kommt. Und das ist ja keine Krankheit in dem Sinne, sondern eine Alterserscheinung, oder?
Ja, also ältere Tiere, die Spaziergänge, zu Anfangs ist es ja meistens so, dass die Spaziergänge die gleiche Länge beinhalten, aber sie dauern länger. Ja, man merkt das ja, der Hund braucht dann auch mal eine Pause, legt sich vielleicht mal hin, philosophiert in die Landschaft, beobachtet, will ein bisschen Ruhe, will tanken.
Shadow will ein Spielchen.
Ja, dann werden die Spaziergänge ein bisschen kürzer. Ganz einfach, weil man es in der Zeit nicht mehr schafft und weil man dann auch merkt, die Kondition lässt halt auch altersbedingt ein bisschen nach. Man geht dann vielleicht einmal öfters und macht es kürzer. Man passt sich dann auch an, wie genießt der Hund das alles noch? Trifft er sich auch zum Spielen? Lernt er neue Leute kennen? Findet er Hundefreunde zum Beispiel? Und dann sagt man, jetzt hat er ja doch ein bisschen viel Energie verbraten. Wir gehen mal nicht so weit und dann baut sich natürlich auch im Alter die Muskeln ein bisschen ab, Muskelatrophie
dagegen,
und so weiter.
Dagegen kann man nichts machen.
Man könnte, ja, man kennt das aus dem Sport, Anabolika und so, aber sowas gehört nicht in ein Tier rein, eigentlich auch nicht ein Mensch, halte ich gar nichts davon. Also synthetisch die Muskeln wieder aufbauen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, ich halte davon nichts. Wichtig ist, wenn ein Tier eine Erkrankung hatte und man kann wieder durch Bewegung, durch Ernährung, durch was auch immer ein Tier wieder in seine Kondition führen. Man kann auch wieder aufbauen, auch nach Operation sollte man das mit ein bisschen Geschick tun. Aber bei alten Tieren, das ist, glaube ich, leider so. Mir gefällt es auch nicht. Ja. Aber
und wie erkennt, also wie unterscheidet jetzt der Laie zwischen dem Schmerz und dem altersgemäßen Abbau? Also ich sage immer, der Hund guckt dann so nach innen, hat einen Fang geschlossen, er ist anders, er ist nicht so wach nach außen. Also bei Shadow meine ich erkannt zu haben, er ist absolut wach, er guckt nach vorne, er wird auch jederzeit ein Spielchen machen, er wird auch gerne loslaufen, aber die Beine machen halt nicht mehr so mit. Das wäre so, dass er sagt, blöder Körper, eigentlich möchte ich rennen.
Also wer sein Tier kennt, merkt eigentlich, ob Schmerzen sind. Einfaches Beispiel, Tiere, die jetzt in eine bestimmte Situation geraten, wo viel Adrenalin in den Körper kommt, was ein Schmerzunterdrücker ist, die vergessen alles, heiße Hündinnen. Es gibt solche Geschichten, da ist der Kopf ausgeschaltet, da merken die keinen Schmerz, da können Lahme fast schon wieder laufen. Aber wenn man sein Tier kennt, dann weiß man, okay, da stimmt jetzt was nicht. Aber man merkt,
hingucken,
beobachten, ob er Sachen vermeidet, ob er das Laufen blockiert, ob er vor einer Treppe steht und will nicht runter, dann können Schmerzen dann bei der Abstiegs- oder Aufstiegsbewegung mit sein. Oder wenn er nicht fressen will, wenn er nicht kauen möchte, wenn er wirklich auch ein Snack, den er bekommt, ein hartes Leckerli, wenn er das nicht beißen will, da stimmt was nicht. Müssen wir gucken.
Dann näher hingucken, genau, die Beobachtung.
Wirklich näher hingucken. Ja. Wenn man sich unsicher ist, Fachmann hinzuziehen, zum Tierarzt gehen, zum Therapeut gehen. Hier, wie siehst du das?
Und dann, Ernährungsberater.
Und dann halt auch den nächsten Schritt gehen. Was gehört denn noch zum Schmerz dazu? Was die Tiere entwickelt, kommt der Schmerz her? Man merkt das beim Laufen, man merkt das beim Fressen, man merkt das bei seinen Bewegungen. Zieht er sich zurück? Sind ganz viele Faktoren. die man einfach beobachten soll.
Ich finde es jedenfalls nicht gut, dass ihr die letzten 10 Minuten über mich gesprochen habt. Das finde ich nicht so gut.
Kommst du auch die Treppe nicht mehr rauf?
Ja, ich habe auch so Probleme. Ich bin ja ein bisschen Hypochonder veranlagt. Ja? Also wenn jemand über Krankheiten erzählt, bekomme ich sofort irgendwas. Ist egal.
Ja? Wenn ich mich jetzt jucke, juckt sich das?
Da juckt es mich auch, ja.
Ah ja, dann machen wir mal lieber Musik, ehe das hier aus.
Okay.
Also weiße Blutkörperchen, das sind die Leukozyten. Die sollten nach Möglichkeit in dem Referenzbereich liegen. Auch das kann immer ein bisschen schwanken in so einer leichten Toleranz. Die Frauen unter den Zuhörern wissen das. Während der Menstruation verändern sich da Werte, während des Eisprungs. Man kann auch, wenn man eine leichte Erkältung hat, kann man da Abweichungen haben, die jetzt keine größeren Erkrankungen darstellen. Der Leukozytenwert ist, wenn er erhöht ist, eigentlich zuerst mal ein Indiz auf eine Infektion, auf eine Entzündung oder auf eine Erkrankung.
Könnte man dann durch diese Blutuntersuchung, die wir jetzt angesprochen haben, auch auf die Spur von Mittelmeerkrankheiten kommen, also Leishmaniose, Babesiose etc.? Oder ist das eine ganz andere Untersuchung?
Durch die weißen Blutkörperchen und auch durch die roten, wenn die verändert sind, erst mal nicht. Mhm. Dann müsste man weitere Untersuchungen machen. Man müsste auch noch weitere Parameter, auf die wir nachher noch kommen, mit ins Boot holen, die mitbewerten. Aber anhand einer Erhöhung der weißen Blutkörperchen wissen wir erstmal nicht, was entzündet ist. Mhm. Und vor allen Dingen, wie stark es entzündet ist. Es gibt Erkrankungen, die haben einen Leukos, so nennt man das, wenn es erhöht ist, der nur leicht erhöht ist, aber die Krankheit oder der Befund stärker ist. Mhm. Genauso kann es auch sein, dass man eine etwas stärkere Erhöhung hat, aber die Erkrankung oder die Infektion, Entzündung, die dahinter steht, nicht so dramatisch ist. Mhm. Darauf können wir uns nicht verlassen.
Okay, also es sind immer noch mehr Untersuchungen. Muss keiner jetzt sagen, Werte in Ordnung. Also hat der auch keine Mittelmeerkrankheit. Das wäre falsch.
Das wäre total falsch.
Das wäre total falsch. Das muss man auch mal hier dann ganz deutlich sagen. Das wäre dann noch eine Sondergeschichte.
Vor allen Dingen gibt es ja da auch Erkrankungen, die in Schüben auftreten. Je nachdem.
Malaria oder wie die alle heißen.
Genau, vor allen Dingen würdest du ja, wenn du in einer guten Phase misst, einen anderen Wert bekommen, als wenn ein Tier ein Problem hat. Also da gehören ganz, ganz viele Parameter dazu.
Das heißt, wenn das Tier Stress hat, Adrenalin ausstößt, verändern sich die Werte auch für diese,
wenn das, oder? Also Adrenalinausstoß, also Adrenalin kann sich ja auch bilden. Das muss ja nicht immer negativer Stress sein. Ja? Mhm. Es kann ja auch ein positiver Stress sein. Irgendeine Euphorie oder ich habe jetzt jemand getroffen, über den ich mich freue, da gibt's Tiere, die rasten dann aus. Die stehen dann unter Strom. Ja. Mhm. Wäre jetzt kein negativer Stress, sondern auch Tiere, die so in ihrem Spieltrieb oder in so eine Euphorie geraten, das muss nicht immer negativ sein. Mhm. Adrenalin muss nicht immer Angst, aufpassen, ein Schreck, ein Überfall, was auch immer sein. Ah, ja. Mhm. Das kann auch...
Weil man es Kampfhormon nennt, gell, eigentlich.
Genau, ja das kann alles, auch eine Freude. Also es gibt Menschen und Tiere, da passiert irgendwas, was eigentlich positiv zu bewerten ist und die kriegen gleich und einen Kick und kriegen sich nicht mehr aus. Mhm. Das ist, denke ich, bei Hunden auch so. Mhm. Und du hast mir das ja auch vor kurzem erzählt, ein Hund, der freudig spielt, der dann wie unter Strom steht, die gehen dann auch in so eine Euphorie, in so einen Wahn rein und dann passiert das natürlich auch. Und dann wird auch alles drumherum vergessen.
Ich habe die Frage zwar ein bisschen später, aber wir können sie ja jetzt gerade mal stellen. Also bei Stress wird Adrenalin in den Körper gepumpt. Guter Stress, negativer Stress, zuerst mal egal.
Ja.
So und wie, es heißt ja auch das Kampfhormon, muss aber nicht sein, wie wir eben gelernt haben. Was passiert denn mit dem ganzen Adrenalin, wenn das jetzt mal im Körper ist? Wird das über das Blut dann wieder abtransportiert oder müssen die Hunde das verzappeln oder verrennen oder was passiert da und wie lange ist das im Blut überhaupt drin?
Also was passiert denn, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird? Mhm. dann passiert, was wir so kennen, man ist konzentriert, Energie wird abgerufen, es wird alles gut durchblutet, man ist auch besonders wahrnehmungsfähig, man rechnet mit allem, man ist mutiger als sonst. Mhm. Das bewirkt ja auch viel, das bewirkt ja auch, dass im Körper was passiert. Mhm. Also der Herzschlag geht hoch, der Blutdruck geht hoch, passiert ganz viel. Und das darf man jetzt nicht vergleichen mit dem Adrenalin. Adrenalin wird eigentlich vom Körper sehr, sehr schnell wieder abgebaut. Also die Halbwertszeiten, die sind sehr gering. Der Stoff selber, der im Blut ist, der wird schnell wieder abgebaut. Aber das, was Adrenalin erstmal bewirkt hat, das muss sich nicht im gleichen Maße dann wieder herunterfahren. Mhm. Also wenn Adrenalin abgebaut ist, kann, wenn man da eine Tendenz hat oder wenn das sehr oft vorkommt, der Wasserhaushalt länger gestört sein, als Adrenalin überhaupt da
ist. Kann man
ist.
So eine Formel aufstellen? Adrenalin rauf, Immunsystem runter, also in dem Moment?
Ja, würde ich vielleicht so bejahen, weil es nimmt Energie, es nimmt Konzentration, es nimmt Sauerstoff, es verändert Sachen, Abwehr des Körpers in einer ruhigen Phase auf einer anderen Ebene, weil du das Immunsystem angesprochen hast, schon belastet. Das, denke ich, kann man bejahen.
Mhm. Ja. Und mit diesem Adrenalin, wenn das jetzt im Körper ist, habe ich mal gelesen, dass das da 10 Tage bleiben würde. Also ist 10 Tage noch im Blut nachweisbar. Da sagst du, das stimmt nicht. Dann, also ich kann mich auch verlesen haben. Du sagst, es wird relativ schnell wieder runtergefahren.
Also da gibt es sehr unterschiedliche Geschichten, die man nachlesen kann, auch in wissenschaftlich gehaltenen Unterlagen. Also in der Regel spricht man davon, dass Adrenalin, wenn es sich kurz ausgeschüttet hat, nach 20 Minuten eigentlich nicht mehr nachmessbar ist. Aufgrund der Halbwertszeit, die gemessen wird, zwischen 1 und 3 Minuten ist, wenn nicht nachkommt.
Mhm. Ja, das Nachkommen wahrscheinlich, wenn man dann immer wieder den Hund in Stress versetzt, kommt
genau,
immer wieder nach.
Genau, das ist dann das Problem.
Und dann fährt es im Hundsystem runter und irgendwann fangen sich an zu kratzen.
Wirst du erschrocken, machst du so, guckst, was ist da, Abwehrhaltung. Und du merkst dann, da ist ja nichts, da hat jetzt sich jemand einen Stress erlaubt oder der Hund hat sich erschreckt, was auch immer. Wenn nichts nachkommt, dann ist das ganz schnell auch wieder unten.
Wenn man jetzt weiß und rot prüft, nennt man das so im Volksmund, meine Senkung war schlecht. Ist das dann eine Blutsenkung?
Also Blutsenkung bedeutet, dass der Doktor venöses Blut abnimmt, also Blut aus der Vene abzapft. Das kommt in den Reagenzien. Und damit das Blut nicht gerinnt, gibt man da noch einen Stoff dazu, ein Citrat, dass die Blutgerinnung aufgehoben wird. Und dann schaut man, wie verhält sich jetzt das Blut. Nach einer Minute wird dann gemessen, geschaut, was hat sich denn da verändert. Blutsenkungsgeschwindigkeit heißt dieses BSG. Und das gibt dem Labormediziner oder dem Therapeuten dann noch einen Aufschluss. Ist die Senkung gut? Dann gibt's Werte, die gegeben werden, oder ist die Senkung schlecht? Je schlechter eine Senkung ist, wenn der Doktor sagt, die Senkung ist nicht so gut, dann weist das in der Regel auf eine Erkrankung hin. Erstmal auf welche ist auch wieder.
Je schneller die Senkung, desto mehr Infektion ist im Körper.
Ja, je schneller die Senkung ist, desto schlechter ist nachher der Wert, den er angibt und. Man hat dann einen Indikator dafür, dass was nicht stimmt. Aber was nicht stimmt, da muss man dann anhand weiterer Parameter gucken. Also auch dieser Wert, jetzt die Blutsenkung, rote und weiße Blutkörperchen, die sagen jetzt erstmal, halt, da stimmt was nicht. Aber dann kommt der Punkt, wo man gucken muss, was ist denn da los?
Spannend.
Die Media, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio Inge Wittne-Vogt und Hajo Berge.
Viele, dieser Wert scheint mir wichtig beim Hund, oder? Ich habe da bei dir sowas gelesen.
Ja, also.
Und sonst kann man ja mit diesem Wort nichts anfangen.
diese Eosinophilen, die gehören in den Bereich des Blutbildes Differentialblutbild. Granulozyten, die treten auf als Eosinophile, Basophile und Neutrophile.
Bleibst aber so, dass ich das auch verstehe, ja?
Ja, also das ist einfach die Differenzierung der verschiedenen Blutkörperchen. Die Eosinophilen, die sind besonders wichtig. Mhm. Du hast es angesprochen, die sind Indikatoren, wenn der Wert erhöht ist, beispielsweise für chronische Infektionen. So ein bisschen hat dieses Wort Eosinophile Granulozyten an Bedeutung gewonnen, weil das halt auch viele Tierärzte erwähnen. Mhm. Der Wert ist sehr oft erhöht beim parasitären Befall.
Ah ja, da habe ich das gelesen.
Da genau, kommt es ja. Halt auch unter Hundebesitzern, ist es nicht mehr so unbekannt. Ja,
genau.
Bei Tumorerkrankungen, bei Schilddrüsenproblemen, bei Infektionen. Also das ist auch ein Wert, der auf viele Krankheiten deutet. Aber in erster Linie wird angesprochen, Eosinophile erhöht, Parasiten. Das ist im Moment...
Sind das dann auch die berühmten Giardien? Können die da drunter fallen? Also Endokrine, also das, die innerlichen... Parasiten.
Ja.
Flöhe sind ja außen und
das sind Ektoparasiten. Flöhe, Zecken und so weiter.
Endo innen habe ich mal gemerkt, da
genau,
ist ein End drin, ja.
Genau. Giardien, das können auch durch Zecken übertragene Erkrankungen sein.
Kann man da auch auf Bandwürmer schließen?
Man kann auf Würmer verschiedener Art schließen. Es gibt ganz viele bestimmte Würmer, die nicht so bekannt sind. Gibt sogar Würmchen, die sich in der Gallenblase manifestieren, sogenannte Rundwürmchen, die sehr komplizierte Namen haben. Sollte man sich nicht merken, muss man auch nicht. Aber generell parasitäre Erkrankungen, die was anrichten. Es gibt auch parasitäre Erkrankungen, wo der Hund sich jetzt nicht in so einem Schub befindet, wie beispielsweise bei einer Borreliose, wo gar nichts passiert. Man hat die Borreliose, aber man hat nichts, dann muss der Wert auch nicht erhöht sein. Mhm. Aber generell ist das in den letzten paar Jahren ganz wichtiger Indikator geworden für den Fall von Parasiten
im Tier. Genau.
Und es gibt auch noch andere Erkrankungen, die man feststellen kann. Zum Beispiel bösartige Tumorerkrankungen, die treiben den Wert auch in die Höhe. Oder eine Erkrankung, die mit dem körpereigenen Cortisol zusammenhängt, den Addison, das ist eine Unterfunktion. Morbus Addison bedeutet zu wenig. Addison-Krise ist bei den Hundebesitzern schon auch bekannt. Zu wenig Cortison im Blut, man hat da zu wenig. Auch dafür kann es ein Indikator sein. Es kann auch passieren, dass der Wert sehr erniedrigt ist. Auch das kann ein Indikator sein dafür, dass eine Erkrankung der Nebenniere vorliegt, also ein Cushing zum Beispiel. Cushing ist das Pendant jetzt zu der Addison-Krise, dass einfach körpereigenes Cortison zu viel ausgeschüttet wird. Aber auch da, selbst wenn man jetzt noch diesen Wert hat, muss nicht eine parasitäre oder eine Tumorerkrankung vorliegen. Das sind diese Möglichkeiten, die man in Betracht zieht, wenn dieser Wert erhöht ist.
Wie wäre das denn jetzt, wenn ich da drauf schließen würde? Also bei Shadow liegt der jetzt bei Null. Müsste ich dann... Shadow liegt normal. Heißt das, ich muss keine Wurmkur mit ihm machen? Kann man das so sagen?
Also ich bin der Meinung, ich möchte auch keinem Tierarzt das Geschäft verderben, aber ich bin der Meinung, regelmäßiges Entwurmen kann Sinn machen, wenn wir einen Hund haben, der permanent sich infiziert, der permanent was aufnimmt.
Der jetzt Rehkot frisst, also irgendwie.
Ja, da gibt es ja Kandidaten, die schlucken alles ab. Man hat einfach ein super hohes Risiko. Und Giardien, die sind ja auch schnell übertragen. Da langt ja schon ein Schnüffeln von einer leckeren Spur beim Zeitunglesen, was die Hunde so machen. Ich würde meinem Hund keine Entwurmung ohne eine Kotuntersuchung zukommen lassen.
Die Kotuntersuchung, da langt aber jetzt nicht ein Häufchen, sondern da muss man verschiedene Proben an verschiedenen Tagen nehmen? Oder wie
drei Tage ist, glaube ich, für eine Kotmischprobe ein guter Wert.
Dann zu Hause im Mixer?
Zu Hause im Mixer, genau. Dann hat man eine Mischprobe. Und wenn dann kein Befund vorliegt, wenn nichts gemessen wird, wenn der Hund in Ordnung ist, wenn die Peristaltik, die Verdauung, alles funktioniert und man keinen Anlass hat, an einen Befund zu denken, warum sollte man dann entwurmen? Ich würde abklären. Mhm. Im Endeffekt macht der Tierarzt dann auch sein Geschäft, indem er berät, indem er die Stuhlprobe zum Labor gibt, mit dem Hundebesitzer das Ergebnis bespricht.
Aber ich erspare meinem Hund Gift, ja. Um es kurz zu sagen.
Ich würde diesen Weg gehen. Das habe ich auch ein Leben lang gemacht mit meinem. Und der hat, als ich ihn vom Züchter bekommen habe, seine Entwurmung gekriegt und seitdem nie mehr. Mhm. Mhm. Und der war bestimmt auch mit seinem Näschen überall mal da, wo was passieren kann.
Mhm. Ist
eine aufwendigere Geschichte als zu spritzen, aber was gibt's an Nebenwirkungen, was beeinflusst das?
Es ist ja wie eine Mini- oder vielleicht sogar eine richtige Antibiotika-Behandlung.
Ich würde
immer erst mit Probe vorher.
Ja. Ich meine, nimmst du Antibiotika, wenn du nichts brauchst?
Eher nicht, nee.
Mhm. Also das ist eine Geschichte, die würde ich finde sie halt sehr verantwortungsvoll und würde den Weg gehen.
Ja, finde ich gut, ja. Wenn der GPT-Wert erhöht ist, merke ich das an meinem Hund. Wie reagiert der Körper drauf? Gibt es Anzeichen? Also ich beobachte meinen Hund, aber trotzdem gibt es ja Werte, vielleicht, dass man da etwas sieht oder merkt.
Peter muss jetzt mal gucken. Ja, GPT-Wert, Leber, altersbedingt, Lebererkrankung, Leberstau, Lebertumor, Hepatitis, Gelbsucht. Wenn der erhöht ist, gibt es ganz viele Möglichkeiten, warum der erhöht ist. Ist ein Wert, der dem Leberprofil, der leberspezifisch ist, muss man schauen, wie ist er erhöht und was ist da dran. Ist der Wert erhöht, sagt er uns auch noch nicht automatisch, was jetzt an der Leber nicht stimmt, was es ist. Kann auch ein ernährungsbedingter Wert sein. Es gibt Ernährungen, die sind ein bisschen weiter weg von Qualität, wie wir sie uns vorstellen. Auch die Ernährung kann die Werte der Leber beeinflussen. Mhm. Kennen wir auch von uns Menschen. Gutes Bierchen, wir müssen deshalb keine Alkoholiker sein. Fettes Essen, das kann Leberwerte, ohne dass wirklich krankhafter oder ernstzunehmender Befund vorliegt, können die erhöht sein. Trotzdem ist es nicht gut, auch wenn man sich nicht krank fühlt, sollte man immer auch bei erhöhten Leberwerten nach der Ursache fahnden.
Mhm. Also es ist ja so, was mir jetzt bei unserem ganzen Gespräch auffällt, alle diese Werte sind ja auch bei uns Menschen vorhanden. Das ist ja an und für sich.
Ja.
So gibt es jetzt hier einen Wert, den nur Hunde haben. Also ich habe jetzt so mit meinem leidenhaften Verstand hier kaum was gefunden, was eigentlich jetzt hundespezifisch ist. Ist doch eigentlich eins, oder?
Also
nur die Deutung ist natürlich dann.
Hund, Mensch, Katze. Es gibt ein paar Parameter, das sagt der Tierarzt, mache ich bei der Katze nicht, wird beim Hund gemacht, ist nicht so wichtig. Erstmal das Herz, die Niere, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, funktioniert beim Mensch wie beim Hund. Verschiedene Abläufe sind ein bisschen zeitversetzt, die Verdauung bei Hunden zum Beispiel ist es ein bisschen schneller als bei uns. Mhm. Das Herz zum Beispiel läuft eigentlich wie bei uns, 4 Kammern und so weiter und so fort. Da gibt es vielleicht andere Referenzbereiche aufgrund der Größe, aufgrund der Verhältnismäßigkeiten, aber ansonsten ist das,
ist wirklich
alles gleich. Ja. Und man weiß auch aus der Histologie, das ist das, was die Ärzte dann mit dem Mikroskop machen, wenn man Zellen, Biopsien untersucht, Tumore bei Hunden, die es auch bei Menschen gibt, die sind histologisch identisch. Also Kleinigkeiten, die abweichen, aber es ist ein Säuger und es wird noch bei vielen anderen Säugern bis auf Ausnahmen der Fall sein, ist eigentlich gleich. Und
ich habe so mein Blutbild daneben gelegt, wir sind auch relativ ähnlich bei den Leberwerten.
ist eine Geschichte, wo man sich vielleicht noch einen Gedanken machen muss, wie kann ich denn ein Organ jetzt beim Hund, welche Belastungen hält es denn aus? Also man muss sich ja trotzdem immer wieder im Klaren sein. Ein Hund hat im Leben, hat eine Lebenserwartung, ich sag mal, von 10 bis 12 Jahren. Wie läuft dann der Verschleiß ab? Ja, ein Mensch wird 70, 80, ist wieder ein anderer Verschleiß. Auch wenn ein Hund gut ernährt wird, irgendwo liegt das dann halt auch in der Natur der Dinge, dass bestimmte Werte schneller sich verändern, als das beim Menschen passiert.
Geht so ein bisschen im Zeitraffer auch, gell? So
genau.
Das Alter
also,
auch, ja.
Ja, also man kann da schon sagen, so wie es eigentlich angegeben wird, ein Menschenjahr sind 7 Hundejahre, irgendwann verändert sich dann auch was schneller. Man sieht das, also beim Mensch von 60 bis 70, der so fit ist, merkst du eigentlich keinen Abbau, das geht irgendwann mal schnell. Bei den Hunden hat man das dann halt auch im letzten Lebensdrittel, wo man mehr beobachtet, ja.
Ja, ja.
Aber ansonsten ist das alles gleich zu sehen.
Finde ich gut. Hast du noch was für uns an Musik?
Ja, ich habe gerade einen Kollegen drüben gewunken, an den Studio, der Olaf, den guten. So, ja, ich habe auch noch was. Ich muss immer wieder sagen, man lernt nie aus. Das ist in der Sendung, gut, die Fremdwörter, die packe ich mal weg. Die behalte ich sowieso nicht.
Du kannst keine Wurmkur mehr machen, hast du das jetzt
gelernt? Mit der Kotuntersuchung habe ich auch gelernt, 3 Tage. Am besten 3 Tage und dann in den Mixer. So, jetzt kommt's. Wenn Sie danach Bananenmilch mixen wollen, sollte man aber zwischendrin doch mehr Bananen als Milch reinmachen. Oder?
Also du solltest das mal spülen. Das wäre an für sich dann auch ganz...
Spülen?
Gut. Spülen. Also nachdem der... Dann
hey, liebe Junggesellen, habt ihr das Wort schon mal gehört? Spülen, ich lache mich kaputt.
Wir kommen zu den Durchfällen. Also, es gibt ja sehr viele Hundebesitzer, die rufen mich an, was soll ich bei Durchfall tun? Da gibt's ja das alte gute Hausmittel bei uns, geriebene Apfel. Aber Durchfälle haben ja auch immer eine Bedeutung. Die Konsistenz von Kot, es gibt ja hellen Kot, dunklen Kot, alles Mögliche. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen was von dir hören. Ab wann muss sich der Hundebesitzer Sorgen machen? Sind das die berühmten 3 Tage? Das ist der Hund ausgetrocknet. Es gibt ja da ganz viele Geschichten rund um den Durchfall.
Ja.
Erzähl mal.
Also Durchfall, wenn ein Hund mal einen dünnen Stuhl hat, dann muss das nicht gleich eine chronische Erkrankung zur Folge haben. Durchfälle, die öfters vorkommen, bedeuten Stress für das Tier, das bedeutet Stress für die Darmflora, das bedeutet Stress für die Versorgung des Tieres.
Durch den Wasserverlust?
Durch den Wasserverlust und es wird ja nicht nur, also der Körper verliert ja bei einer Diarrhö beim Durchfall nicht nur Wasser, es gehen ja auch andere Sachen verloren.
Mineralien? Oder?
Mineralien, Elektrolyte, es gehen ganz viele Sachen, die wichtig sind, verloren. Und da muss man halt schauen, warum sind die Durchfälle da? Wie geht man denn vor? Es gibt die Möglichkeit, es gibt Therapeuten, die machen das, die sagen, da kriegt der Hund mal einen Spritz, da wird der Darm ruhig gestellt. Ich sag mal, das ist so eine vorgetäuschte kurze Darmlähmung, dann hat er auch keinen Durchfall. Sowas kann man mal machen, aber das ist keine Ursachenforschung. Nachvollziehen sollte man das können, wenn es immer wieder auftritt. Hängt das mit der Ernährung zusammen? Hängt das damit zusammen, dass ein Befund an Drüsen, die diese Verdauung mit steuern, Leber und Bauchspeicheldrüse, hängt es mit Erkrankungen zusammen oder hängt es damit zusammen, dass die Darmflora vielleicht nicht in der Lage ist, den Speisebrei, der nach dem Magen in den Dünndarm kommt, richtig aufzubereiten, Nahrung aufzuschließen, zu synthetisieren, dem sollte man eben durch Untersuchung nachkommen.
Was ist denn jetzt, wenn der Hund nicht unbedingt Durchfall hat, macht aber viele Haufen am Tag? Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes?
Das kommt drauf an, was man oben reingibt. Gibt man gut verdaubare Nahrung rein, die unentbehrliche Inhalte mit sich führen, oder gibt man Füllstoffe rein? Wenn der Körper nichts aus einer Menge rausholen kann, die er braucht, dann fließt das halt unten wieder raus. Füttert man qualitativ recht ordentlich und die Haufen werden zu groß, die Stuhlgänge werden weich und dünn oder auch farblich auffällig, gelb-oliv, sie stinken aasig verwest, was auch immer, dann können Störungen vorliegen. Man muss sich das Ganze ja so vorstellen, die Leber und die Bauchspeicheldrüse, die sind ja in einer ganz bestimmten Form an der Verdauung beteiligt. Die Leber stellt Enzyme her, die in die Gallenblase abgegeben werden. Diese Enzyme fließen dann über die Gallenblase durch einen langen Schlauch, durch den großen Gallengang in den Dünndarm. Und 2-3 Zentimeter nebendran mündet schon der nächste Schlauch, der kommt aber aus der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Die Bauchspeicheldrüse stellt nicht nur zuckerregulierende Stoffe her, sondern auch ist maßgeblich an der Verdauung mit beteiligt. Auch durch Enzyme, durch Amylase, durch Lipasen. Lipasen sind zum Beispiel fettaufspaltende Enzyme. Und wenn da was nicht stimmt, kann der Körper eben diesen Nahrungsbrei im Dünndarm nicht so aufbereiten, dass der Körper sich die Stoffe daraus synthetisieren kann, die er braucht. Mhm. Das heißt, eine Verdauung, die nicht funktioniert, die kann gestört sein durch ein Leber- oder durch einen Bauchspeicheldrüsendefekt, Entzündung, Schaden. So. Mhm. Und deshalb hatten wir das vorhin auch angesprochen, die Folsäure und B12. Das sind ganz wichtige Indikatoren, die, wenn man das Ergebnis des Befundes auswertet, darauf schließen lassen, was liegt denn da vor.
Also immer beim Tierarzt bestellen, bitte plus B12 und plus Folsäure werden.
Ganz besonders bei Verdauung.
Der wird nicht automatisch gemacht.
Ganz besonders, ja, es gibt bestimmt auch Tierärzte, die das gleich vorschlagen, sagen, jetzt haben wir Diarrhoe, Durchfallprobleme, wir messen das mal mit, um zu gucken. Passiert, aber in der Regel wird es nicht automatisch gemacht. Mhm. So. Und gerade diese Werte, die dann auch außerhalb des Referenzbereichs sind, da kann man jetzt auch nicht sagen, erhöht und nicht erhöht. Sehr oft sind Werte erniedrigt, also B12 erniedrigt, Folsäure erniedrigt oder einer der beiden Werte. Und die schließen dann darauf hin, halt, da ist was nicht in Ordnung. Das kann sein eine EPI. EPI bedeutet exokrine Pankreasinsuffizienz. Das heißt auf Deutsch, die Bauchspeicheldrüse hat ein Problem, Enzyme herzustellen, die gebraucht werden. Das machen ganz bestimmte Zellen, Adenoszellen in der Bauchspeicheldrüse. Da kann ein Defekt vorliegen. Man nennt das dann, wenn sich die Bakterien dadurch im Darm dann auch verschieben. SIBO, beim Mensch ist das vielleicht bekannt als abgekürzt DDFB, das heißt Dünndarmfehlbesiedlung. Dann stimmt die Darmflora einfach nicht. Wir haben eine Fehlbesiedlung von Keimen. Es können sich auch Keimen, die in einer größeren Anzahl unerwünschte Nebenwirkungen haben, zum Beispiel Escherichia coli, diese Coli-Bakterien, können sich vermehren. Und durch diese Fehlbesiedlung beim Hund nennt man das SIBO, wenn das im Blutbild auftaucht, bedeutet Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Das heißt, auch da ist eine Verschiebung der Bakterien oder eine Fehlbildung da. Und die muss nicht vom Darm ausgehen, sondern in den meisten Fällen geht die von krankhaften Befunden der Verdauungsdrüsen, Leber, Bauchspeicheldrüse aus.
dieser Pankreatitis. Bei uns Menschen würde man sagen, wenn man es feststellt, ist es zu spät, ist das dann beim Hund auch so? Also es ist ein ganz super wichtiges Organ und wenn man es merkt, ist es auch schon ziemlich spät. Oder sagst du, man kann durch richtige Ernährung es nochmal auffangen?
Also eine Entzündung, die kann man auch behandeln. Mhm. Es kommt auch immer drauf an, das ist wie bei der Niere, wenn Nephrone zerstört sind, dann...
Was sind Nephrone?
Nephrone sind die Filterröhrchen, die quasi den Urin mehrmals, Primärurin mehrmals filtern, bis er als Enddarm ausscheidungspflichtig ist. Mhm. Bei der Bauchspeicheldrüse ist es so, man kann Entzündungen natürlich medikamentös behandeln. Mhm. Es kommt darauf an, wie viel Gewebe ist geschädigt, wie viel Gewebe ist kaputt, wie viel dieser Zellen, die Enzyme herstellen, sind noch in der Lage zu funktionieren.
Wären das dann weitere Blutuntersuchungen, die man dann machen muss, wenn man mal so einen schlechten Wert hat, muss man weitere Untersuchungen auf dieser Grenze, auf dieser Eingrenzung dann machen?
Also man hat ja jetzt hier das große Blutbild. Wir haben jetzt schon gesehen, die Leukozyten sind erhöht. Das waren die weißen Blutkörperchen, Entzündung. Dann haben wir gesehen, ja, jetzt sind die Pankreas, die Bauchspeicheldrüsen werden noch erhöht. Mhm. Jetzt haben wir noch den Durchfall. Dann kommen wir schon der Sache ein bisschen näher. Einfach jetzt mal spekuliert, so wie du es eben gesagt hast, eine Pankreatitis, dann muss die behandelt werden. Wir müssen erstmal die Entzündung behandeln, dass die nicht fortschreitet. Mhm. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie gehen wir an, dass sich nicht noch mehr verschlechtert. Wir müssen dann das Organ entlasten durch eine leicht aufspaltbare Ernährung, Vermeidung von unnötig schweren Fetten, von unnötigen Nahrungsmitteln, die das Organ belasten. Wir müssen
Kohlenhydrate oder sowas.
Zum Beispiel versuchen, organgerecht dann zu ernähren, müssen aber auch gucken, dass wir nicht jetzt nur auf das Organ springen und den Rest der Peripherie vergessen. Weil das funktioniert nicht langfristig. Also
das wäre wieder das große Ganze eines Organismus vergessen.
Ja, und das wäre schlecht. Man sollte alles mit im Boot haben. Wenn alles funktioniert, dann ist auch die Gefahr, dass das Einzelne schneller abstürzt, nicht ganz so groß. Deshalb auch so bei einer Diät immer wieder darauf achten. Natürlich muss ich irgendwas, was schädlich ist oder was einen Auslöser gibt, versuchen zu reduzieren, aber man muss es halt gesamt sehen. Ist eigentlich ganz wichtig. Und
das Gesamtheitliche kommt ja auch bei uns Menschen immer mehr zum Tragen, dass man nicht nur sagt, da ist eine Schilddrüse, sondern da ist, warum hat der Mensch diese Schilddrüse, wie lebt der, was ist der? Ja. Machen wir ja auch inzwischen, kommen wir ja da auch bei den Menschen immer weiter in diese Richtung.
Wenn du auf die Bauchspeicheldrüse der Entzündung wegen schießt wie ein Verrückter, eine Antibiose, eine Packung Antibiotika nach dem anderen, dann passiert ja Folgendes. Du kriegst vielleicht die Bauchspeicheldrüsenwerte erstmal in so ein Niveau, dass man nicht mehr von der Pankreatitis spricht, sondern sagt, ja, jetzt sind die Werte so wieder etwas besser. Aber was hat denn das Antibiotika noch für Folgen? Was passiert mit der Darmflora? Du schrubbst dir die Mikroflora runter, du musst da wieder aufbauen. Also das muss man sensibel machen und dann muss man halt von vorne weg ans Ganze denken. Und das funktioniert eigentlich viel, viel besser.
Ja, das stimmt.
Hunde können auch Gallensteine bekommen.
Kriegen Hunde Mumps?
Ja, da kommen wir, glaube ich, noch drauf. Bitte?
Heißt es dann Mumps?
Mumps. Mumps bei Hunden haben wir noch später, die Staube haben wir noch später, die Gallensteine, die haben wir auch. Bei den Gallensteinen, da ist die Diagnose natürlich nicht immer so ganz einfach, weil
Warte mal, ehe du dich jetzt totblätterst, dann machen wir noch mal was anderes. Wir waren ja vorhin bei diesem Adrenalin. Mhm. Also Adrenalin rauf, Immunsystem runter, haben wir gesagt. Würdest du dann bestätigen, hörst du mal auf,
ich hier zu ja auch,
knuscheln. Ja. Das ist ja, das Knuscheln, das kommt gut, gell? Also bei dem Adrenalin würde da ein ruhiges Training diese Werte stabil halten. Also das Adrenalin, wenn du ruhig mit dem Hund arbeitest zum Beispiel, dass du das runter, dass das nur in Wellen kommt, würde sich das dann lohnen? Oder wenn ein Hund sagt, ich rieche mich auf und dann riecht er sich auf und dann hat er auch Adrenalin?
Also du,
glaubst du, dass man das trainingstechnisch abfangen könnte?
Ja, glaube ich. Wenn du deinen Hund beobachtest, so wie du jetzt auch mit deinen Patienten, hätte ich fast gesagt.
Mhm. Noch sind es noch,
vorgehst, ja. Vorgehst, wenn der Mensch merkt, was er dem Hund zumuten kann, wann es zu viel wird, ob das jetzt Spiele sind, ob das eine Jagd ist. Auch Jagdhunde, die können dann wirklich in eine Krise kommen, wenn es übertrieben wird, bis zum geht nicht mehr beim Spielen, Agility, Suchspiele, Konzentrationsspiele. Mhm. Ich denke, dass eine gewisse Menge Adrenalin dem Tier gut tut, auch dass die Konzentration fördernd ist für den Kopf, für den Geist, für die ganze Physiologie.
Ja.
Aber wenn man merkt, es wird zu viel, dann sollte man eingreifen.
Mhm, genau,
dann sollte man einfach steuern.
Ja,
und dann, denke ich, hat das sehr, sehr...
Das gefällt mir.
Ja, genau. Positive Aspekte.
Mhm. Jetzt haben wir noch ein Thema, was mich auch sehr, sehr bewegt. Man liest doch immer, kaufen Sie das und das Waschmittel, das hat Nährstoffe für die Haare. Haben Haare einen Magen, können die verdauen?
Haare haben keinen Magen. Nein. Also Haare können speichern. Man kennt das ja zum Beispiel, was angeboten wird, Fellhaaranalysen, dass man... Haare untersucht, ob die eine besondere Belastung ausließen, ob sich ganz bestimmte Stoffe, Metalle, Gifte, was auch immer abspeichern. Die Haare werden aus der Haut heraus...
Also wenn man jetzt wissen will, ob einer kifft, dann kann man das auch an den Haaren feststellen?
Man kann es auch an den Haaren feststellen, wenn sich ein Hund schleichend vergiften würde.
Mhm.
Auch da werden Ablagerungen zu finden sein über Haaranalysen. Die werden beim Hund und beim Mensch gleichermaßen funktionieren.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, von außen rein, Nährstoffe können jetzt nicht verdaut werden nach innen, sondern eher sind die Werte von innen nach außen. Also was gespeichert ist, landet auch irgendwann in den Haaren und gibt dann einen messbaren Wert ab.
Können einen messbaren Wert. Es gibt mit Sicherheit Stoffe, die sich nicht dort ablagern, aber in der Regel sind ganz viele Stoffe dann über eine Haaranalyse verfügbar oder identifizierbar. Aber das Haar an sich hat keinen Magen, wo es Nährstoffe speichert, die dann umsetzt und bei Bedarf in die Peripherie des Haares weitergibt. Die Versorgung passiert eigentlich, wie du das über die Sinneshaare, über die Sinushaare kennst, über die Haut mehr oder weniger. Die Sinneshaare haben da ja einen besonderen, oder Sinushaare haben besonderen Fähigkeiten. Dort ist einfach die Peripherie um den Haarbalg, um die Haarwurzel.
Wo sitzen Sinushaare?
Das sind die Tasthaare.
Die Tasthaare.
Ja. Da ist das Gebiet in der Haut besonders stark innerviert und es ist auch ein Blutsinus um die, also es ist eine große Menge Blut, die sehr aktiv am Stoffwechsel mit den Haaren kommuniziert.
Also dabei. Die Haare kriegen unseren Stoffwechsel sozusagen mit, das wäre auch beim Hundehaar so.
Ja.
Also wieder
und deshalb sollte man die auch nicht einfach abschnipseln, das kann auch wehtun, wenn man die Haare, die Tasthaare abschneidet. Die haben dann eine besondere Fähigkeit, aber verdauen tun die Haare so nichts.
Mhm. Also ja. Nährstoffe für die Haare von außen eher nicht, genau.
Ja, wobei eine Fellpflege, das ist ja wieder was anderes.
Das ist was anderes, ja.
Das ist ja wieder
was anderes. Nein, es geht immer Nährstoffe, da stelle ich mir das vor. Du gibst also was ganz Leckeres aufs Fell und der Hund verdaut es dann über die Haare
ja,
und die Haare haben was davon. Also ich denke mal, wenn du, ich hab so Klettenwurzelöl, tolle Sache, ja. So nach dem Trimmen massiere ich das dann noch ein bisschen ins Fell rein bei den Kurzhaarigen, das tut denen sehr gut.
Ja, ein Teil geht vielleicht über die Haut rein, aber was du jetzt meinst, ist ja, dass du dem Haar, was eine Versorgung hat, noch etwas zufügst von außen.
Genau.
Dass eine Elastizität vorliegt, dass ein Schutz vorliegt, den man geben kann, vielleicht auch im Sommer ein Schutz gegen Parasiten, gegen Zecken. Da gibt's ja die unterschiedlichsten Rezepte, die teilweise auch hervorragend
Es ist aber weniger dann das Haar, so wie ich das verstanden habe, sondern es wird über die Haut verstoffwechselt. Alles, was beißt, stirbt.
Ja, aber auch der Geruch, den du ins Fell bringst, der kann ja auch Parasiten abhalten. Ich kenne Hunde, die bekommen einmal die Woche ein bisschen Kokosöl ins Fell und der Besitzer schwört da drauf und das passt. Gibst du ihm Knoblauch zu fressen, funktioniert das ja wieder anders. Aber auch da gibt's unterschiedliche Hausmittelchen und Meinungen, aber generell kannst du natürlich auch das Haar von außen physiologisch pflegen und auch beeinflussen. Ja, ja. Man kann es ja auch kaputt waschen.
Ja, genau, dem Fett entziehen.
Genau.
Richtig. Ja, machen wir mal eine.
Ja, sicher machen wir mal. Wir machen so viel noch. Soll ich denn gerade sagen, wenn jemand viel Gefühl braucht. Also ich habe einen ganzen Kopf voll Sinushaare. Ich könnte da welche zur Verfügung stellen und das hast du gesagt, dann spürt man dann irgendwie da sowas. Irgendwas spürt man. Also muss ich mit dem Kopf immer so rangehen dann.
Das sind deine Haare, die sich...
Das ist so eine blöde Stellung, will ich ja nur mal sagen, weil alles mit dem Kopf machst du irgendwo da rum. Ne? Fällt mir auch nicht so ganz. Mach mal einen Jingle.
Bundi Media, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio Inge Wittne-Vogt und Hajo Berge.
Dass beim Tierarzt unbedingt bestellt werden muss B12 und Folsäure. Jetzt sagt uns Peter auch mal, warum B12 so wichtig ist. Wir hatten also einen Hund im Training, der hatte ganz schwere Aufmerksamkeitsstörungen. Er hat auch immer so in die Luft geguckt. Die Augen waren nicht klar, es war so kein Feuer dahinter. Und da kamen wir dann drauf, aufgrund des Blutbildes, dass er zu wenig B12 hatte und 3 Spritzen B12 haben da Wunder gewirkt und haben also diese, ich nenne sie jetzt mal neurologische Störung, du wirst gleich das besser erklären, und ein gesundes Nervensystem steht dahinter. So, du bist dran, B12, und dann haben wir auch noch die Folsäure.
Genau.
Also, die sind wichtig zu bestellen.
Genau, das ist ganz wichtig, ein Tier, was auch wieder ganz wichtig ist. Die Darmflora, wenn häufig Durchfälle vorliegen, dann sind meistens diese Synthesen gestört. B12 ist, so wie du es angesprochen hast, ganz, ganz wichtig. Neurologische Störungen, Aktivität sind für den Hund, was die Konzentration betrifft. Also Neurologie bedeutet ja jetzt nicht nur Nerven, sondern auch Weiterleitungen von Reizen und so weiter, die dann unterschiedlich bewertet werden vom Hund, so wie du es gesagt hast. Guckt Löcher in die Luft, weiß nicht, was los ist, kann sich nicht konzentrieren. Das sind natürlich auch Sachen, die so jetzt visuell bemerkt werden, aber die haben halt noch mehr Auswirkungen. Also du hast da nicht nur ein Hund, der nicht konzentriert ist, sondern so Konzentrationsstörungen, die laufen dann auch bei anderen physiologischen Prozessen im Körper ab. Also da zieht das, was bemerkbar ist, auch in die Verdauung, in die Organabläufe und so weiter, in alles, was Elektrolytenhaushalte betrifft. Also das ist dann wie auch so ein Domino-Effekt. Es sind nicht nur die Nerven und Folsäure ist das Gleiche. Ganz wichtig da, die Darmflora, die sich ja in Schritten immer wieder erneuert, die muss stehen, die kann gepflegt werden. Folsäure beispielsweise ist nicht nur in Kombination mit B12 für Darmparasiten sehr, für die Abwehr sehr wichtig. Mhm. Die ist.
Also Giardien auch, alles was da.
Ja, also ich sag mal, eine ausgewogene Darmflora, die hat auch mit einer kleinen Giardiose, Giardieninfektion wahrscheinlich nicht so viel zu pflegen, als wenn ein Tier wirklich eine angeschlagene, nervöse oder runtergeschrubbte Darmflora hat. Mhm. Auch für das ganze Immunsystem, das spielt alles zusammen, sind diese Werte eigentlich sehr, sehr wichtig.
Ich habe jetzt Shadow, gebe ich jetzt schon seit langer Zeit, also ich esse die auch, Hefetabletten und finde es eigentlich gut, dass der gesamte B-Komplex ist ja da drin.
Ja.
Reicht das oder würdest du noch was anderes sagen?
Also bei ganz massivem Mangel muss man sich überlegen, ob eine orale Aufnahme langt oder ob man wirklich nachhelfen muss, dass man wieder in halbwegs normale Verhältnisse kommt, es zu spritzen. Das sollte man abhängig machen davon, wie stark ist der Befund, wie schlecht sind die Werte. Wenn du ihn damit pflegst, das kommt ihm zugute. Man merkt ja auch, man muss auch immer gucken, dass es nicht übertrieben wird. Man muss ja nur in die Apotheke laufen, dann sieht man hinter sich im Winter, wenn die Erkältungszeit kommt, 370.000 Vitaminpräparate, im Sommer 5.000 Allergika und so weiter. Wenn das im Rahmen ist und Sinn macht, dann gibt's auch tolle Produkte. Aber mit Nachhalt und Bedacht an eine Sache rangehen, dann kann man auch Erfolge erwarten.
Also wir geben auch, wir nehmen auch jeden Tag mindestens 3 Vitamin D. Die brauchen Fett zur Einnahme. Tut uns sehr gut. Ich habe also keine Gelenkprobleme mehr. Du kriegst die natürlich auch, Vitamin D. Und das halten wir auch für sehr gut. Also ich denke mal, dass das auch alle Tieren nicht schlecht kommt. So, jetzt hatten wir dann noch die Nieren. Da wolltest du jetzt noch etwas sagen. Nieren. Ja. Das ist Harnstoff N und Kreatinin.
Ja, Kreatinin, Abbauprodukte vom Muskelstoffwechsel. Deshalb ist die Niere ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte. Man hat Messverfahren, die jetzt über die 2 Parameter sagen, da stimmt was nicht. Und das ist eigentlich eine nicht immer befriedigende Geschichte. In der Regel ist es so, dass wenn die Niere uns Anlass gibt, zum Tierarzt zu gehen, weil wir vermuten, es liegt eine Nierenerkrankung vor, dann ist die häufigste Erkrankung die CNI, chronische Niereninsuffizienz oder Nephropathie. Die Niere funktioniert dann zu wenig. Es wird zu wenig harnpflichtige Stoffe, die ausgeschieden werden müssen, über die Nieren gefiltert.
Der Hund vertrocknet dann oder was passiert da?
Ja, vertrocknen ist jetzt nicht unbedingt so gesagt, aber der Hund vergiftet.
Ach, vergiftet.
Ja, weil, das ist diese ganz wichtige Geschichte, wenn man eine Niereninsuffizienz oder eine Organschädigung diagnostiziert, wir haben das ja in der letzten Zeit mitbekommen beim bekannten Hund, ist einfach 60-70% der Nierenleistung schon kaputt. Und das ist nicht reversibel. Das bedeutet, deshalb, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, die Nephrone, die Röhrchen, in denen die Filterröhrchen in den Nieren, die sind kaputt, die regenerieren sich nicht mehr und dann ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass man den Organismus so versorgt, aber die Nieren ganz so versorgt, wie er gut leben kann, stressfrei, aber auch die Nieren schont. Und dann muss man wissen, was die Nieren belastet, was die Nieren extrem belastet. Und dann muss man einen Weg finden, um wieder das ganze Ding als Ball gesehen, rund zu halten. Die Nieren sind im Gegensatz zu anderen Zellen, die sich erneuern, genau wie Herzmuskelzellen, was kaputt ist, ist nicht reversibel und stellt sich nicht
das
wieder
her. Das wäre ja dann so auch deine Spezialität als Ernährungsberater, da dann was zu sagen und da eine Diät zusammenzustellen. Das wäre ja dann genau das, dein Thema. Ja. Also dein Thema wären jetzt, wenn ein Hund sich ständig kratzt, Allergien hat, das ist alles auch eine Sache des Ernährungsberaters, das darf man nicht wissen. Wir haben jetzt nochmal beim Blutbild geschaut. Also wenn wir jetzt so ein Blutbild vom Arzt bekommen, stehen da auch Werte. Und mich hat jetzt einfach mal interessiert, warum steht da Chlorid? Was sieht man bei Chlorid? Was ist da mit dem Hund?
Ja, also Chlorid gehört mit Kalium und Natrium eigentlich zu den wichtigsten Elektrolyten. Mhm. Die haben ja, dass das im ausgewogene Verhältnis vorkommt, das hat dann auch physikalische Gründe, weil die entweder positiv oder negativ geladen sind. Und Chlorid ist deshalb sehr wichtig, weil es in Form von Natriumchlorid, was ja bekannt ist, was wir uns sonntags über die Eier machen, das normale Kochsalz, in den Körper aufgenommen wird und über die Nieren ausgeschieden wird. Wichtig ist eigentlich, dass diese Elektrolyte jetzt nicht nur in irgendwelchen Zusammenhängen zu sehen sind, Wasser, Schwitzen, Trinken, sondern diese Elektrolyte beeinflussen eben die ganzen Stoffwechselvorgänge, den Wasserhaushalt, Nervenleitungen und so weiter und auch den Herzrhythmus. Also ganz wichtige Sache. Zu viel ist schlecht, macht die Nieren kaputt. Viel Salze machen die Nieren kaputt. Zu wenig schaden auch wieder. Die Werte werden öfters mal vernachlässigt. Was sagen uns denn Chloridwerte generell aus, die auch dann bei verschiedenen Erkrankungen eine Rolle spielen? Bei Cushing, also bei dem Nebennierenproblem, was das Cortison erhöht, bei Erbrechen, wir können, ganz besonders wichtig ist, dass wir dieses Verhältnis, was da gemessen wird und auch für den Körper wichtig ist, den kann man sehr stark auch beeinflussen, wenn ohne Sinn und Verstand zu schnell entwässert wird. Also diese Diuretika in Form von Entwässerungstabletten.
Reis entwässert auch, wenn man nicht
Reis
richtig kocht.
Reis entwässert auch. Aber es werden ja ganz, ganz oft bei älteren Tieren, natürlich muss man handeln. Natürlich muss man entwässern, wenn eben Probleme da sind. Wenn in der Lunge Wasser ist oder in anderen Geweben Wasser ist, die ganz große Probleme macht, entwässert man medikamentös, punktiert man, gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber auch, wenn lange Medikamente gegeben werden, die bekannt sind, die wir auch in der Humanmedizin nehmen, muss geschaut werden, wie verändern sich die Werte.
Also ist das eine Natrium, diese Natriumchlorid, Kalium, die gehören zusammen, nennt man Elektrolyte und sind für den Stoffwechsel wichtig. Könnte man das so zusammenfassen?
Ganz genau.
Also sind die dann genau.
Und bei Defiziten kann das auch zu Herzproblemen führen. Also es kann dann auch...
Ist ja alles Stoffwechsel eigentlich.
Genau,
gell?
Es kann dann auch ein schwaches Herz in ganz dumme Situationen bringen. Und erhöhte Spiegel sind auch wichtig, die CNI, die chronische Niereninsuffizienz nicht zu vergessen. Chloridhaltige Medikamente, die muss man mit bilanzieren, wenn man sich angewöhnt hat, Nahrungsergänzungsmittel, die viel Natriumchlorid enthalten oder Chloride, sollte man gucken, dass man da Werte hat, die verträglich sind, die zum gesamten Organbild, zum gesamten Blutbild passen. Sonst kann man damit auch ganz große Probleme bekommen.
Genau, jetzt ist hier Phosphat. Vielen Hundefuttern wird Phosphat, liest man dann in der...
Ja, wird eben, Phosphat ist jetzt kein Elektrolyt, das wird in der Form im Knochen gespeichert, ist aber auch ein fester Bestandteil der Physiologie als solches. Auch mit erhöhten Mengen belastet man den körpereigenen physiologischen Puffer.
Also das Phosphat ist im Körper in gesunder Form enthalten,
ja,
über die Nahrung. Aber wenn man jetzt Phosphat zufüttern würde, wenn es dann auf dem Beipackzettel steht, dann wäre es wieder schlecht, weil es dann überschießen könnte.
Genau.
Ja, okay.
Also auch da sollte die Verhältnismäßigkeit stimmen, damit der Körper nicht mit Sachen, die auf der einen Seite gut sind, aber auf der anderen Seite zu Belastungen führen.
Also viel hilft nicht viel.
Ganz einfach, ohne Salz kein Leben, aber zu viel Salz.
Ist wieder auch schlecht. Gesamteiweiß?
Jetzt so in der Form nicht unbedingt erwähnenswert, betrifft dann auch bestimmte Erkrankungen wieder, muss mehr spezifisch dran gehen. Unter welchem Aspekt man das sieht, Werte sollten da im Rahmen liegen, beziehungsweise ein leichtes Verlassen der Referenzbereiche muss hier auch chronische Erkrankung bedeuten.
Cholesterin kenne ich von mir. Haben die Hunde auch das LDL, merke ich mal immer, mit Luzifer ist das Schlechte und HDL das Gute. Haben die Hunde das auch, Cholesterin, Gutes und Schlechtes?
Ja,
haben die
auch? Ist im Prinzip vergleichbar wie mit uns Menschen. Wir haben...
Da misst man den HDL und LDL-Wert nicht beim Hund, gell?
Kann man nachmessen, kann man veranschlagen, aber in der Regel ist ein erhöhter Cholesterinwert, wie er gemessen wird, eigentlich für das Hundeleben nie so ein Faktor, der alleine zu Problemen führt.
Okay. Fructosamin?
Ja.
Klingt nach Obst?
Klingt nach Obst, hat mit Zucker auch zu tun. Wenn du dir anschaust, liegt auch hier in den Enzymen, ist hier im Gesamtbild mitzusehen und sieht hier bei Shadow gut aus. Ich sehe das von hier schlecht.
Ach so, das ist das Fructosamin.
Ja.
Das geht hier bis 377, also liegt er da auch noch deutlich drunter.
Genau.
Calcium, Magnesium.
Dann Magnesium ist klar. Das ist alles.
Nur zur Information für unsere Hörer, die sind gerade hier am Studieren und schauen sich das an. Also ist ja keine Kamera jetzt.
Also wir haben, glaube ich, jetzt.
Wir haben eigentlich jetzt alles.
Keine Werte vergessen, die für unsere Zuhörer wichtig sind.
Finde ich gut. Ich finde das gut. Also für mich war das ungeheuer lehrreich, weil das auch mal Blutbild lesen ist eine wichtige Sache. Ich muss jetzt mal gerade knuscheln. So, dann haben wir da noch auf der zweiten Seite, haben wir da noch etwas Thrombozyten, Retikulozyten.
Gehören ins weiße Blutbild. Das ist eben das Differentialblutbild.
Die Eosinophile haben wir
gelernt. Die haben wir
ja
angesprochen. Die Basophilen sind
Monozyten.
Auch weiße Blutkörperchen. Genau. Das Differentialblutbild ist halt ganz wichtig für ganz spezifische, auch bei Tumorerkrankungen ist es ein wichtiger Indikator.
Und atypische Zellen hat er nichts, also dann würde das jetzt atypische Zellen, auf was würde das jetzt hinweisen, wenn da ein Wert wäre?
Starke Entzündungen, Tumorerkrankungen, gibt ein Riesenspektrum.
Ah ja, wir haben ja hier Gamma-GT, da habe ich mir immer mal sagen lassen, dass das hier so ein Krebsmarker ist. Ist das immer noch richtig? Gamma-GT?
Ja, ja.
Wie unterscheidet der sich jetzt hier von dem hier hinten, der atypische Zellen?
Das ist
was für die nächste Sendung.
Ist was für die nächste Sendung, muss man ein bisschen ausholen, um das gut verdaulich rüberzubringen. Ganz, ganz wichtig ist noch, was ich wirklich noch sagen wollte, ist, Blutbild ist eine ganz wichtige Sache und ein Blutbild ist nicht mit gekauft beim Tierarzt und in 3 Minuten alles in Ordnung, weil es befindet sich alles im Referenzbereich bewertet. Es gibt ganz viele Tiere mit sehr schlimmen Erkrankungen, die insgesamt zwar Verschiebungen haben der einzelnen Parameter, aber trotzdem so am Referenz- oder im Referenzbereich liegen, dass man sagt, ja, das sieht ja nicht schlecht aus.
Mhm. Was würdest du raten?
Hingucken, das Ganze im Zusammenhang sehen, sich Hilfe holen, auch mal den Therapeuten ansprechen, hier ist es denn wirklich in Ordnung, guck doch mal hin, natürlich kostet das vielleicht auch eine Kleinigkeit, aber es zahlt sich aus. Mhm. Und wirklich regelmäßig ein Check-up machen. Besonders dann, wenn man weiß, es liegt was. Es gibt rassespezifische Erkrankungen, die immer wieder auftreten. Es gibt Probleme. Man hat häufig Durchfälle. Nicht einfach mit Medikamenten ein Symptom.
Die berühmten alten guten Kohletabletten, das ist kein Hausmittel für die erste Zeit, oder?
Kohletabletten haben durchaus auch eine gute Geschichte. Die Aktivkohle bewirkt auch, dass sich Stoffe, die sich ungünstig verhalten, ich sag mal leichte Vergiftungen, oder es hat eben eine neutralisierende, Aktivkohle hat eine neutralisierende Wirkung, die kann unter Umständen dem Darm etwas auf die Sprünge helfen. Mhm. Es ist immer besser, man richtet mit einer Aktivkohle keine größeren Schäden an, aber
kann mal über die Zeit bis zum Tierarztbesuch helfen.
Ja, aber wenn man den Eindruck hat, man muss mit Aktivkohle arbeiten, weil der Hund was aufgenommen hat, dann gerade bei Vergiftungen, bei Aufnahmen von Stoffen, die man nicht einschätzen kann, wo der Hund Symptome zeigt, sollten wir doch lieber auf Nummer sicher gehen. Wir haben das immer wieder, dass dann auch gemacht und getan wird und plötzlich ist es zu spät.
Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Also wir sehen uns, Sie hören uns. Dann möchten wir uns sehr herzlich verabschieden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war wieder sehr, sehr spannend. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Vielen Dank, lieber Peter.
Gerne.
Sag ein Tschüss zu unseren Zuschauern, weil dann Hajo spricht dann das Schlusswort.
Hajo spricht auch noch.
Oh, also Gott. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, vielen Dank. Liebe Hunde, alles Gute. Diesmal ganz, ganz viele Grüße an meinen Freund Noah. Ich hoffe, dass es ihm noch lange gut geht. Das ist mein Neufundländer, der aufgrund seines hohen Alters etwas Laufschwierigkeiten hat, sonst aber sehr gesund ist. Ja, das macht einem Probleme und man will gar nicht dran denken, aber
wir denken positiv,
genau.
Freuen uns auf die nächste Sendung und Hajo, danke.
Ich denke jetzt mal an die jungen Mütter. Die vielen jungen Mütter, die nachts nicht schlafen können, von den Vätern mal ganz zu schweigen, die tagsüber Flaschen machen müssen, müssen putzen, müssen tun und das Baby schreit schon wieder, das Baby schreit schon wieder. Ich denke an diese jungen Mütter.
Ach so.
Gibt eine Möglichkeit zur Entlastung, wenn sie spazieren gehen. Sorgen Sie dafür, es ist eine Art Training, dass das Baby seinen Kinderwagen schon selbst schieben kann. Das habe ich ja damals auch gemacht und hat...
Mit drei Monaten.
Also vorher soll es nicht tun, weil das kann Durchfall führen.
Ja, genau. Kannst du
ihr Lieben, macht's
und
gut.
Die Windel stört.
Ja, und bleibt gesund und Servus, bis dann.